Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Predigt.
Wir kommen zu unserer Textlesung von heute und wollen den Text als Grundlage nehmen, was denn überhaupt an Pfingsten geschah. Und zwar lesen wir aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 11. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter, um die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Amen. mit dem Heiligen Geist erfüllt, Folgen für uns im Alltag. Dies ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir werden dieses Thema anhand von verschiedenen Bibelstellen und anhand von verschiedenen Gesichtspunkten und Blickwinkeln miteinander erläutern. Und die Ausrichtung ist klar, es geht um die Folgen für uns im Alltag. Was bedeutet es? Wie wird es sichtbar, spürbar, erfahrbar im Alltag, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist? Wir haben als Grundlage den Text aus Apostelgeschichte 2 gelesen. Und vielleicht haben Sie gedacht, ja, diesen Text kennen wir. Was kann da jetzt noch kommen? Diesen kennen wir doch. In der Tat kennen wir diesen Text recht gut. Und wir alle, die wir hier sind, die wir hier zuhören, wissen Verschiedenes aus der Bibel und wissen doch schon ziemlich Bescheid. Ich hatte ein ganz spannendes Erlebnis, das etwas zu tun hat mit uns und unserer Situation. Nämlich, ich bin auch Militärpfarrer und hatte Dienst bei Soldaten, Offizieren und Generälen und so die Möglichkeit, mit Andachten jeden Tag Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Und ob ich hier predige oder im Militär predige, die Botschaften sind vom Inhalt her genau gleich. Vielleicht brauche ich etwas eine andere Sprache, teilweise etwas militärischere Bilder im Militär, die wären hier vielleicht nicht ganz so geeignet. Und dafür brauche ich hier vielleicht ein anderes Bild. Aber der Inhalt ist genau derselbe. Nämlich, wir haben dasselbe Evangelium. Und es war so selbstverständlich auch Thema, was ist denn Pfingsten? Weshalb haben wir, und das war zum Beispiel unter anderem das Thema der Andacht, warum ist jetzt dann ein verlängertes Wochenende vor uns? Was ist da passiert? Wieso feiern wir Pfingsten? Stellen Sie sich vor, eine ziemlich große Gruppe von Menschen, Männern, jungen Männern meisten, aber auch schon mittleren Alters, und die Frage, was ist an Pfingsten passiert? Warum feiern wir Pfingsten? Stille. Einfach nichts. Und ich habe dann die Hürde etwas tiefer gelegt, um wirklich herausfinden, wer weiß ein klein wenig was. Es kam nichts. Es war nicht mehr bekannt, und hier in der Schweiz, es war nicht bekannt, warum wir Pfingsten feiern. Einfach nicht. Man hat keine Ahnung. Gut, Apostelgeschichte 2 lesen oder vorlesen an so einer Gelegenheit. Das ist eine Möglichkeit, klar. Aber ich habe mich gefragt, und das hat mich zum Nachdenken gebracht, wir alle wissen, was an Pfingsten passiert ist. Aber kennen wir Pfingsten wirklich? Oder anders gesagt, sind wir wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Prägt das Leben im Heiligen Geist unseren Alltag? Wird es sichtbar in unserem Alltag? Oder kennen wir einfach mehr Begriffe, kennen mehr Geschichten, aber sind vielleicht ähnlich leer wie manche Weltmenschen? Dass uns die Kraft des Heiligen Geistes, dass uns die Kraft Gottes im Alltag fehlt. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, Folgen für uns im Alltag. Wir nähern uns heute diesem Thema so an, dass wir uns mal fragen, ja, was sind denn die Folgen für uns im Alltag? Wir werden das nicht abschließend aufzählen. Aber wir machen so einen Tour d'horizon, einen großen Überblick über verschiedene Bibelstellen, und ich lade Sie ein, quer durch das Neue Testament hindurch zu jagen und verschiedene Bibelstellen zu sehen, die davon zeugen, was Folgen der Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben sind. Dass wir so etwas einen ersten Überblick bekommen, was sind denn die Folgen? Und das mit einem bestimmten Ziel. Wenn wir die Folgen hören, und zwar die Fülle der Folgen, dann müssen wir uns fragen, ja, tragen wir diese Folgen in uns, an unserem Leben, in unserem Alltag? Und erst dann merken wir, ob uns etwas fehlt. Vielleicht denken wir, ja, wir wünschten uns mehr Fülle vom Heiligen Geist, mehr Kraft, mehr Leben, das ist alles gut und recht. Aber dass wir wirklich merken, wie viel uns fehlt, ist es nötig, dass wir erkennen, wie wäre denn ein Leben mit dem Heiligen Geist erfüllt, gekennzeichnet? Wie wird das sichtbar? Was sind die verschiedenen Punkte? Und wir werden sehen, es sind einige grundlegende Punkte, wenn der Heilige Geist in ein Leben einzieht, die zwingend da sind, die müssen sichtbar bzw. erfahrbar sein. Ohne die geht's nicht. Und dann gibt es Punkte, die will der Heilige Geist, die will Gott uns durch den Heiligen Geist schenken. Aber es ist auch möglich, dass der Heilige Geist in uns betrübt wird. Dass durch die eine oder andere Situation, den einen oder anderen Grund, uns diese Fülle, dieses Feuer, dieses Brennen, das wir vielleicht bei unserer Bekehrung hatten, abhanden gekommen ist. Und wir zu Gewohnheitschristen werden, zu gemütlichen Christen, die einfach so in den Alltag hineinleben. Auch da ist es nötig, dass wir das erkennen und uns vom Herrn neu erfüllen, neu beleben, reanimieren lassen. Sie erlauben mir, dass ich noch einmal ein Beispiel aus dem Militär bringe. Nämlich, wir hatten in unserem Kurs unter anderem auch einen Refresher, einen Aufwärmkurs, einen Wiederholungskurs bezüglich Reanimation. Höchst spannend. Das heißt, wenn jemand einen Herzstillstand hat, wie kann man den reanimieren? Herzmassage und so weiter. Höchst spannend und sehr anstrengend. Ich habe zwei Sachen dabei gelernt, bei dieser Herzmassage an der Puppe. Nämlich erstens, so eine Herzmassage zu machen, ist anstrengend. Und man muss dranbleiben, bis die Rettungskräfte kommen. Man muss Ausdauer haben. Und genauso ist es, wenn wir uns reanimieren lassen wollen von Gott durch den Heiligen Geist. Das ist nicht einfach so etwas, was wir locker vom Hocker mal machen. Sondern es muss uns ein Anliegen sein, wirklich die Fülle vom Heiligen Geist wieder zu bekommen. Es muss uns ein Anliegen sein, wieder voller Feuer, voller Leben, voller Brennen für unseren Herrn zu sein. Und dranbleiben. Dranbleiben, bis die Lösung da ist. Dranbleiben, bis der Herr eingreift. Es genügt nicht, da einfach mal schnell zu beten, Herr, bitte, erfüll mich wieder neu. Sondern dranbleiben. Dranbleiben, bis der Herr unser Gebet erhört und uns neu dieses Brennen, dieses Feuer schenkt. Und wie er das tut, was der Weg dazu ist, dazu kommen wir noch. Aber es ist also wichtig, dass wir merken, wo wir bewusstlos sind, wo uns das Bewusstsein für den Herrn und seine Sache fehlt, wo wir vielleicht nicht mehr richtig atmen, nicht mehr richtig die Fülle des Lebens in uns haben, wo wir dringend Reanimation wieder brauchen. Und dazu schauen wir also in der Bibel verschiedene Folgen der Fülle des Heiligen Geistes, Folgen des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben an. Folgen des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir lesen dazu einen der ganz besonders wichtigen und grundlegenden Verse, sozusagen ein Must, eine absolute Notwendigkeit, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, nämlich Römer 8, Vers 14 bis 16. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das erste Werk des Heiligen Geistes in uns, wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben haben, ist, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Durch den Heiligen Geist und die erste Folge für unseren Alltag der Fülle des Heiligen Geistes ist, dass wir die Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind. Die Gewissheit, dass Jesus Christus uns erlöst und teuer erkauft, uns unsere Sünden vergeben hat. Der Heilige Geist schenkt uns zuallererst die Gewissheit der Gotteskindschaft. Wenn wir hier schon Zweifel haben, dann sollen wir und dürfen wir natürlich alles Weitere, was jetzt kommt, noch hören. Unbedingt. Aber wir scheitern schon am ersten Punkt. Und da besteht höchste Gefahr. Es gibt gewisse Punkte, wir werden das sehen, wo der Herr uns ganz neu Kraft, Ausrüstung für einen Dienst zum Beispiel schenken will, ganz neu die Fülle des Heiligen Geistes für eine bestimmte Aufgabe schenken will. Ganz neue Freude schenken will und so weiter. Aber es gibt auch absolute Notwendigkeiten. Nämlich, das ist die erste und wichtigste davon. Die Notwendigkeit, dass wir die Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht, weil es irgendwo steht. Nicht, weil irgendjemand das gesagt hat. Nicht, weil wir Mitglied sind irgendwo. Nicht, weil wir uns irgendwo engagieren und einsetzen, in der Gemeinde, in einem Missionswerk und so fort. Sondern, weil der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Und wem dieses Zeugnis fehlt, dem fehlt der Heilige Geist. Und der geht verloren. Wir können noch so sehr in eine Gemeinde gehen. Wir können noch so sehr gläubig sein. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass das Werk des Heiligen Geistes in uns die Gewissheit der Gotteskindschaft ist. Wenn uns diese Gewissheit fehlt, dann gehen wir noch verloren. Egal, wie fromm wir daherkommen, egal, was für Formen wir an den Tag legen und so weiter. Deshalb soll das unsere erste Frage sein. Bin ich gewiss, habe ich die Gewissheit durch den Heiligen Geist, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich erlöst und teuer erkauft bin? Wenn Zweifel bestehen, dann sind weitere Fragen zu stellen. Als wir uns bekehrt haben wir diese Gewissheit damals bekommen oder nicht? Wenn wir die Gewissheit bei unserer Bekehrung nicht bekommen haben, die uns noch nie gegeben wurde, dann gilt es endlich mal ganz umzukehren, Buße zu tun und sein Leben vorbehaltlos Jesus Christus zu übergeben. Seine Erlösung ist bereit, aber er will, dass wir uns wirklich aufrichtig demütigen und beugen und unser Leben ihm aufrichtig hinlegen. Wenn wir die Gewissheit mal hatten, aber Zweifel aufgekommen sind oder diese Gewissheit uns abhanden gekommen ist, Dann wollen wir uns prüfen und vom Herrn erbitten, wo wir den Heiligen Geist in uns betrübt haben. Jemand, der mit einem Herzstillstand am Boden liegt, dessen Herz hat mal geschlagen. Aber aus irgendeinem Grund kam es zu einem Herzstillstand, aus irgendeinem medizinischen Problem. Und der muss aber reanimiert werden. Es kann sein, dass unser Herz mal für Jesus geschlagen hat, aber es plötzlich zu einem Stillstand kam in unserem Glaubensleben. Da gilt es, dass der Herr uns neu reanimieren kann, neu erfrischen und erfüllen kann. Und dann bekommen wir auch wieder neu die volle Gewissheit des Heils, der Erlösung.
Füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinsiedelt. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände.
Zweiten Punkt, den wir sehen, der sehr eng mit dem ersten zusammenhängt, den lesen wir in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3, dort heißt es nämlich: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus und anschließend dann, der uns vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein. Und so weiter. Und auf dieser Grundlage der Erlösung des Segens, den wir in unserem Herrn Jesus Christus haben dürfen, gibt es weitere Verse im Epheserbrief oder auch in den Korintherbriefen, so zum Beispiel in 2. Korinther 1, Vers 22, 2. Korinther 1, Vers 22, wo es heißt: Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt. Und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Also, das zweite Werk des Heiligen Geistes, das ganz eng mit dem ersten zusammenhängt, ist, Jesus Christus schenkt uns durch den Heiligen Geist die Gewissheit des Heils, die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind, und er versiegelt uns. Das heißt, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und früher, wenn ein Siegel gesetzt wurde, bedeutete dies, nur der Empfänger, für den dieser Brief zum Beispiel bestimmt ist, hat das Recht, dieses Siegel zu öffnen. Wenn wir jeweils Hilfsgütertransporte zum Beispiel in die Ukraine machen, dann werden häufig die Lastwagen hier versiegelt oder plombiert. Das bedeutet, auf der ganzen Strecke bis zum Empfänger kann nichts mehr rein und raus. Kann nicht etwas weggenommen werden, aber kann auch nicht etwas Fremdes rein. Sondern die Versiegelung ist da bis zum Ziel, bis der Lastwagen das Ziel erreicht. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, bedeutet, unser Herz soll bewahrt sein von Einflüssen von außen und unser Herz soll auch bewahrt sein, dass wir nicht plötzlich leer sind, da ein klein wenig Freude verlieren, dort etwas verlieren und am Schluss ist nichts mehr in unserem Herzen. Fühlen wir uns leer. Wie ein Lastwagen, der überall bei jeder Haltestelle ein klein wenig was verliert. Nein. Sondern versiegelt bedeutet, so wie wir beginnen, wie die Reise begonnen wird, so kommen wir am Ziel an. Versiegelt mit dem Heiligen Geist bedeutet, so wie der Herr Jesus Christus uns gereinigt und zubereitet hat als sein Volk, als seine Erben, als Kinder Gottes, so bringt er uns zum Ziel. Er vollendet das angefangene Werk in uns. Wir sind versiegelt und haben dafür das Unterpfand bekommen, den Heiligen Geist als Unterpfand. Das heißt, der Heilige Geist, der uns immer wieder daran erinnert, was das Ziel ist. Das Unterpfand, dein Pfand, bekommt man in der Zeit, wo einem das, was man eigentlich bekommt, noch fehlt. Oder wo etwas ausgetauscht wird. Das Pfand ist aber nicht schon die Erfüllung, schon das Ziel, sondern ein Vorgeschmack darauf. Der Heilige Geist in uns, der Heilige Geist, der uns als Unterpfand gegeben ist, soll uns den Vorgeschmack für die ewige Herrlichkeit geben. Den Vorgeschmack für das, was uns erwartet. Die Herrlichkeit Gottes im Himmel. Also, wir sind versiegelt im Heiligen Geist, haben den Heiligen Geist als Unterpfand erhalten. Das bedeutet, wir fühlen und spüren und wissen uns, und das ist die Folge für den Alltag, bewahrt im Herrn. Wir müssen uns nicht krampfhaft anstrengen und kämpfen und machen, dass unser Glaube ja keinen Schiffbruch erleidet, sondern wir wissen, Jesus Christus hat uns erlöst. Wir sind sein, unser Leben gehört ihm. Wir sind Kinder Gottes und er bewahrt uns. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind und nicht zulassen, dass irgendjemand an unserem Siegel herummacht, dann dürfen wir gewiss sein, dass er uns zum Ziel führt in der vollen Fülle. Und wir vom Glauben dann zum Schauen kommen können. Als Unterpfand auf die ewige Herrlichkeit ist uns der Heilige Geist gegeben. Und das gibt ein ganz neues Lebensgefühl.
Und Schreit.
als Unterpfand auf die ewige Herrlichkeit ist uns der Heilige Geist gegeben. So lesen wir es zum Beispiel in 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17. Dort heißt es, das ist unser dritter Punkt, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ganz neue Lebensgefühl, das wir in unserem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist haben, ist Freiheit. Der Herr macht uns frei und bewahrt und hält uns frei. Frei von der Knechtschaft der Finsternis. Frei von der Knechtschaft der Sünde. Wir sind frei, wir sind nicht mehr Knechte. Wir sind befreit zu einem Leben im Geist. Was das bedeutet, werden wir noch sehen. Hier ist wichtig, wir sind nicht mehr Gebundene. Gebundene in Abhängigkeiten. Gebundene in unseren eigenen Gedanken und Gefühlen und Wünschen. Gebundene in dem, was uns in irgendeiner Form gefangen halten möchte. Sondern wir sind zur Freiheit berufen und haben die Freiheit im Heiligen Geist. Wir sehen das ganz klar, auch in den Korintherbriefen, auch im Römerbrief, nicht die Freiheit zur Sünde, sondern die Freiheit zur Nachfolge dem Ziel entgegen. Die Freiheit zur Nachfolge mit dem vorgesteckten Ziel, dem Siegeskranz der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir sind zur Freiheit berufen. Freiheit, das tönt jetzt alles noch etwas abstrakter. Das bedeutet aber auch, wir sind frei und leben in der Freiheit, frei auch von menschlichen Abhängigkeiten, wo wir Menschenknechte sind. Frei auch von uns selber. Wie viele Leute, wie viele Christen gibt es und treffe ich immer wieder an, die sagen, ich kann nicht, es geht nicht. Ich kann das nicht lassen oder ich kann nicht anders. Wo ist da die Freiheit? Wo ist die Freiheit im Heiligen Geist? Wo nehmen wir da den Sieg Jesu Christi in Anspruch? Obschon, es stimmt, mir geht es genau gleich. Ich kann nicht. Mein Ich kann nicht. Das muss Schiffbruch erleiden. Aber wenn ich mein Ich kreuzigen lasse mit Jesus Christus, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann erlebe ich, ich kann nicht, aber Jesus kann. Und er macht frei. Und durch den Heiligen Geist werden wir frei. Frei auch in unserem Charakter, frei auch von Komplexen, frei von Gebundenheiten, frei von Ängsten, frei von Zwängen. Wir könnten die Liste noch lange verlängern. Wir wollen uns fragen, auch in unserem praktischen Verhalten, bin ich da gebunden? Bin ich getrieben? Gefangen oder frei? Frei im Heiligen Geist. Wenn wir in der Freiheit Jesu Christi leben durch den Heiligen Geist, dann sind wir lebendig, dann haben wir das Leben im Herrn. Und der Geist macht uns lebendig, schenkt uns die Frische, die Lebendigkeit, die Freude. Wir lesen das auch in 2. Korinther 3, Vers 6, im Zusammenhang mit der Gesetzlichkeit, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Heilige Geist macht nicht, dass wir sture, verknorzte Christen sind. Der Heilige Geist macht uns lebendig, schenkt uns die Freiheit, schenkt uns das Leben. Wir wollen uns fragen, sind wir gebunden noch in irgendwelchen Traditionen, in irgendwelchen sturen Schemen oder sind wir schon lebendig? Das heißt nicht, dass Traditionen nicht auch gut sein können. Natürlich, unbedingt. Aber wenn die Traditionen uns binden und es schlussendlich nur noch um die Tradition oder um die Form geht, dann leben wir nicht im Heiligen Geist. Dann fehlt uns die Fülle des Heiligen Geistes. Es ist wichtig, dass wir bereit sind, auch jede Form zu hinterfragen, um wirklich das Leben im Heiligen Geist zu haben. Und das geht querfeld durch alle Denominationen hindurch. Es gibt sehr wohl Gemeinden und Gruppierungen, die sprechen sehr viel vom Heiligen Geist. Aber gerade im Sprechen vom Heiligen Geist sind sie ganz stur in gewissen Formen, ganz stur in gewissen Haltungen, ganz stur in gewissen Konzepten, ganz stur in gewissen Strategien. Das ist ebenso Formenwesen, wie wenn wir stur an irgendeiner Lehrmeinung festhalten. Es ist wichtig, dass wir uns vom Herrn das Leben im Heiligen Geist schenken lassen, lebendig werden, befreit und lebendig. Das war unser vierter Punkt. Es gibt noch ein paar weitere.
Richtig fröhlich wird dein Herz nur in Jesu ganz allein. Er macht los vom Sündenschmerz und befreit dich von der Pein. Jesus macht die Herzen fröhlich, glücklich macht dich Jesus nur. Jesus macht die Menschen selig, drum voll freudig seiner Spur. Du bekommst durch Jesus Sterben ewiges Leben, ewige Freud. Er macht dich zum Himmelserben, hier für Zeit und Ewigkeit. Jesus macht die Herzen fröhlich, glücklich macht dich Jesus nur. Jesus macht die Menschen selig, drum voll freudig seiner Spur. Dieser Welt ganz zu entsagen, sei daher stets gern bereit. Freude sei, sein Kreuz zu tragen, hinter ihm ist Herrlichkeit. Jesus macht die Herzen fröhlich, glücklich macht dich Jesus nur. Jesus macht die Menschen selig, drum voll freudig seiner Spur.
Und zwar als fünften Punkt lesen wir, wie sich dieses Lebendigsein, dieses Leben, dieses Versiegeltsein mit dem Heiligen Geist denn auswirkt. Nämlich, wir sind mit unserer ganzen Existenz, und das ist für den Alltag relevant und im Alltag sichtbar, wir sind mit unserer ganzen Existenz ein Tempel Gottes. So heißt es in 1. Korinther 3, Vers 16. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Wir werden hier als gesamte Kreatur genommen und auch unser Leib ist darin geschlossen. Wir sind der Tempel Gottes. Das heißt, wo Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart zum Recht kommen soll. Das bedeutet als Folge der Fülle des Heiligen Geistes im Alltag, dass wir uns prüfen, in meinem Denken, in meinem Gehirn da, in meinem Herzen, aber auch an meinem Körper, kommt hier die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Lebe ich so, dass es dem Herrn gefällt? Richte ich mich nach dem aus, dass ich ein Tempel Gottes bin, dass ich mit meinem ganzen Existieren den Herrn ehren möchte? Oder möchte ich mich noch selber verwirklichen? Ist für mich maßgebend, was die Leute sagen über mich und wie ich mich den Leuten gegenüber präsentieren kann? Oder ist für mich maßgebend, dass die Herrlichkeit Gottes im Tempel Gottes, der seid ihr, dass die Herrlichkeit Gottes leben kann und regieren kann? Zum Tempel Gottes gilt es auch Sorge zu tragen, in den verschiedensten Hinsichten. Das bedeutet, auch unser Leben, unser Geist, wie auch unser Körper, sind anvertrautes Gut. Anvertrautes Gut vom Herrn will heißen, nicht zu unserem Selbstzweck bestimmt. Wir können nicht einfach damit machen, was wir wollen, sondern wir müssen über jede Gabe, auch die Gabe unseres Körpers und unseres Geistes, vor dem Herrn Rechenschaft abgeben mal, was wir damit gemacht haben. Und will heißen, wir wollen weder die anvertraute Gabe in den Mittelpunkt stellen und verherrlichen, vergöttern, sondern dem Geber die Ehre geben? Noch wollen wir Raubbau treiben mit den Gaben, die er uns gegeben hat, was auch für unser Leben bedeutet. Der Tempel Gottes wurde gepflegt, aber er wurde nicht ins Zentrum gestellt, sondern es ging um die Herrlichkeit Gottes im Tempel, um die Ehre Gottes im Tempel. Und dennoch, der Tempel Gottes wurde um Gottes Willen, nicht um seine selbst Willen, sondern um Gottes Willen zur Ehre Gottes gepflegt und unterhalten. Wir sind der Tempel Gottes und der Heilige Geist wohnt in uns. Ist dem so? Der sechste Punkt. Wenn wir Tempel Gottes sind, der Heilige Geist in uns wohnt, dann strahlt die Herrlichkeit Gottes aus uns. In 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 14, lesen wir etwas dazu. 1. Petrus 4, Vers 14, dort heißt es: Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Also der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf uns. Und das sagt der Apostel Petrus den Empfängern des Briefes und auch uns, inspiriert vom Heiligen Geist, als Ermunterung, dass wir, wenn wir um Christi willen geschmäht werden, nicht verzweifeln und verzagen sollen, sondern sogar glücklich dabei sein sollen, sogar freudig dabei sein sollen, weil der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht. Wenn ihr geschmäht werdet, wenn wir geschmäht werden im Alltag, Folgen für uns im Alltag, wenn wir geschmäht werden, was ist unsere Reaktion? Werden wir wütend? Werden wir zornig? Beginnen wir zu kochen? Oder beginnen wir unzufrieden zu werden? Oder ist auch dann der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit, der uns bestimmen kann? Strahlen wir die Herrlichkeit Gottes aus, auch wenn uns Unrecht geschieht? Oder strahlen wir Unzufriedenheit aus? Strahlen wir Missmut aus? Oder die Herrlichkeit Gottes? Der Heilige Geist befähigt uns, dass wir auch in der Bedrängnis, wie wir hier gelesen haben, auch in der Bedrängnis auf den Herrn ausgerichtet sein können und uns sogar freuen können im Herrn. So heißt es in 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Das Wort aufgenommen, vertieft, verwurzelt im Wort Gottes, trotz Bedrängnis, auch in den Bedrängnissen, mit Freuden im Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht also auch in Bedrängnissen, dass wir uns freuen können, dass die Herrlichkeit Gottes auf uns ruht, über uns und aus uns herausstrahlt, gegründet im Wort, das wir aufgenommen haben, gegründet im Wort der Wahrheit.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, und vergiss es nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Jauchze ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören. Singet dem Heiland, dem Retter der Menschen zu Ehren. Sehe doch da, Gott will so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, und vergiss es nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn. Meine Seele.
Soweit der erste Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.
Folgen will ich Jesus dir. Ja, ich weiß, du gehst mit mir. Den Weg auch für mich. Das ist heller Sonnenschein. Du, Herr Jesus, du bist mein. Was kann denn noch schöner sein, als mit dir alle Wege zu sich nicht erfüllt, weiß ich doch, dein Wort, es gilt. Du hast Rat, wunderbar bist du, Herr. Das ist heller Sonnenschein. Du, Herr Jesus, du bist mein. Aus mit dir alle Wege.